Deutschlandfunk Kultur Interview.
Vor 20 Jahren berief Boris Jelzin den damaligen Chef des Geheimdienstes der Russischen Föderation, Wladimir Putin, zum Regierungschef. Also damals natürlich zuerst zum Premierminister. Und seitdem, zwei Jahrzehnte nun, ist Putin der starke Mann in Russland als Premier und natürlich als Präsident. Ob er am heutigen Tag darüber nachdenkt, wie lange das noch so weitergehen könnte, das wissen wir nicht. Wir aber wollen das tun. Wir wollen das tun im Gespräch mit Gernot Erler. Der SPD-Politiker war von 2015 bis 2018 Russlandbeauftragter der Bundesregierung, saß 25 Jahre im Deutschen Bundestag und war unter anderem auch Staatsminister im Auswärtigen Amt. Schönen guten Morgen, Erler.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Sie sind ja Putin auch persönlich begegnet. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass einer wie er, 66 ist er jetzt, auch noch nicht so alt, dass einer wie er je bereit sein wird, die Macht abzugeben?
Doch, ich kann mir das vorstellen, in dem Fall, wo es ihm gelingt, aus seinem Vertrauensumfeld jemanden zu finden, der nicht an den Machtverhältnissen und auch an den wirtschaftlichen Vorteilen für die Gruppe, die jetzt die Macht hat, rüttelt, sondern die sozusagen garantiert.
Ist denn so jemand in Sicht?
Es ist im Augenblick noch zu früh. Alle in Russland gucken auf das Jahr 2024. Solange ist Putin auf jeden Fall noch Präsident. Und alle fragen sich, was dann wohl kommt und ob dann vielleicht sogar ein völliger Wechsel in Russland stattfindet. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist, sondern dass alle auf das Ziel Kontinuität setzen werden.
Das heißt, die Demonstrationen in Moskau in den letzten Tagen und Wochen, die Proteste gegen die Nichtzulassung unabhängiger Kandidaten für die Kommunalwahlen dort, das ist nichts, was Putins Politik wirklich ernsthaft in Gefahr bringen könnte?
Nein, das ist es also meines Erachtens jedenfalls nicht. Ich meine, man muss sich den Umfang von diesen Demonstrationen angucken. Und ich meine, es ist tatsächlich so, dass im Augenblick die Politik nicht gerade angenehm ist für den Präsidenten. Wir haben die Proteste gegen die Rentenreform, wir haben die Proteste gegen die Mehrwertsteuererhöhung, wir haben Reallohnverluste von Löhnen seit 6 Jahren und gestiegene Lebenshaltungskosten. Es gab dann diese verschiedenen Skandale, sage ich mal, mit Journalisten, mit Herrn Golunow. Es gibt jetzt die Waldbrände in Sibirien. Also es ist nicht gerade eine Zeit, wo alles gut läuft für die Regierung. Und trotzdem liegen bei Umfragen, nicht, liegt immer noch Putin bei 48%. Allerdings hat er eben im letzten Jahr, im März, die Wahlen mit 77% gewonnen. Also die Zustimmung geht runter, aber sie ist immer noch höher als bei vielen vergleichbaren Politikern.
Aber sowohl in Russland als auch zum Beispiel in Deutschland ist Putin ja ein Mann, der sehr stark polarisiert. Für die einen ist er ein Dämon, ein gefährlicher Machtpolitiker. Für die anderen ist er wirklich der starke Mann Russlands und eine Art Held. Sind Sie in der Lage, ihn differenziert zu betrachten und wirklich mal zu sagen, was ist positiv an ihm, was nicht?
Also ich meine, es ist natürlich, ich habe ja eben schon gezeigt, dass es jetzt sehr viele Probleme gibt, die nicht so ohne weiteres gelöst werden können. Also seine Problemlösungsfähigkeiten scheinen auch abzunehmen. Das hängt aber vor allen Dingen mit einer Unterlassung, und die muss er sich zuschreiben lassen, an, nämlich die russische Wirtschaft ist nicht erneuert worden, ist nicht reformiert worden, sondern sie verlässt sich nach wie vor auf die Öl- und Gasexporte, und damit wird sie abhängig von den Weltmarktpreisen für die Energierohstoffe. Und das ist auch eine Einsicht, die es durchaus gibt in Russland, aber es wird nichts gemacht, also, oder es wird so gut wie nichts gemacht, jedenfalls nichts Entscheidendes gegen diese einseitige Abhängigkeit. Und das ist eine Schwäche, die sich natürlich auswirkt auch auf das System von Putin.
Mir geht es immer so, ich meine, ich bin ihm anders als Sie natürlich nie persönlich begegnet, aber wenn ich ihn sehe, zum Beispiel in den Medien, immer so, dass ich mich immer frage, wie groß ist der Unterschied zwischen dem, was er sagt und was er denkt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Als es vor nicht allzu langer Zeit dieses große Putin-Interview im deutschen Fernsehen gab, da wurde er natürlich übersetzt, und an einer Stelle ist ihm irgendwie die Geduld gerissen und da hat er einfach nicht gewartet und hat auf Deutsch geantwortet, direkt auf die Frage. Wie war das eigentlich bei Ihrer Begegnung? Haben Sie ihn auf Russisch oder auf Deutsch angesprochen?
Ja, ich habe ihn auf Russisch angesprochen und das Lustige war, er hat mich auf Deutsch angesprochen, sodass wir eine ganze Zeit lang so miteinander kommuniziert haben, dass ich Russisch geredet habe und er Deutsch, bis uns einfiel, dass das ja eigentlich ein bisschen anstrengend ist und wir uns dann auf eine Sprache verständigt haben, nämlich auf Deutsch. Er spricht sehr gut Deutsch, besser als ich Russisch und insofern war das kein Problem dann.
Aber ging es Ihnen nicht auch so, gerade dann auch auf Deutsch, wenn man das Gefühl hat, er ist nett, das ist er glaube ich auch wirklich, wirkt intelligent, aber man weiß bei keinem Satz, den er sagt, so richtig, ob er den auch meint?
Naja, das habe ich jetzt jedenfalls bei meinem Gespräch nicht gemerkt. Da ging es darum, dass ich einen ganz konkreten Vorschlag für die schwierige Situation im Nordkaukasus hatte. Und Gerhard Schröder hatte dann einfach gesagt, fahr doch mal nach Moskau und erzähl das dem Wladimir. Und das habe ich dann auch gemacht. Da ist auch tatsächlich was draus später geworden. Aber eben am meisten beeindruckt hat mich zweierlei. Einerseits die Körpersprache von Wladimir Putin. Also er ist ja nicht größer als 1,70, ich bin 1,90 und trotzdem hatte ich das Gefühl, als er in den Saal kam, dass er diesen füllt. Und das andere war eben, dass er sich ein paar Blätter mitgebracht hatte mit deutschen Zeitungsartikeln und mir gesagt hat, er lese jeden Tag deutsche Zeitungen und er wisse ganz genau, wie tapfer der Gerhard Schröder sei, dass er seine Freundschaft nicht aufgebe mit ihm und die auch verteidige. Und das war schon beeindruckend, dass er das sozusagen mir als wichtigste Botschaft zurück nach Deutschland mitgegeben hat.
Hat er die Bild-Zeitung mitgebracht oder die FAZ?
Nein, er hat alle möglichen Zeitungsartikel gehabt, aus verschiedenen, auch aus der Süddeutschen Zeitung und hat verschiedene aus der Frankfurter Allgemeinen gehabt und es war glaubwürdig, dass er die Artikel auch gelesen hat.
Sie kennen ja Gerhard Schröder ganz gut und Putin sind Sie immerhin dieses eine Mal begegnet, diese legendäre berühmte Männerfreundschaft, die ja wirklich eine zu sein scheint, so wie Sie das beschreiben. Ist das für Sie komplett nachvollziehbar oder auch immer noch so ein kleines Unglaublichkeitsding?
Ja, es ist einfach Realität. Beide betonen das, wann immer man sie anspricht darauf und sagen, das ist auch unsere Privatsache. Wir sind eben befreundet miteinander und inzwischen ist das ja auch kein Problem mehr, nachdem Gerhard Schröder im Ruhestand ist. Und er beruft sich darauf, dass das seine private Angelegenheit ist und damit ist Ende der Durchsage.
Gernot Erler, SPD-Politiker und unter anderem auch ehemaliger Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Das war übrigens damals nicht unter Gerhard Schröder, sondern unter Angela Merkel. Es war ja viel später. Über 20 Jahre Putin und das, was möglicherweise danach kommen könnte. Herr Erler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.